Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Heute spreche ich mit Yves Bollinger. Er ist Co-Founder von Planet Studios. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, Yves.
Sehr gerne, freut mich hier zu sein.
So, du hast eine ganze Latte von Erfahrungen in diversen Agenturen, warst bei DBB und warst auch mal selbstständig als Konzeptioner und Head of Content Development bei InterOne und so weiter und so weiter. Also ich habe hier mit einem Werber der ersten Stunde zu tun und insofern bin ich gespannt. Was hat dich jetzt zum Thema AI gebracht?
Werber ist gar nicht so ganz richtig. Also ich habe also in meinen Werbeagenturen gearbeitet, sehr lange, aber auch auf Unternehmensseite. Und was ich eigentlich immer gemacht habe und was mich triggert sozusagen, ist Innovation und neue Produkte. Das habe ich gemacht bei den Agenturen, wo ich gearbeitet habe. Das habe ich aber auch auf Unternehmensseite gemacht. Ich war sehr lange bei DDB, fast 10 Jahre, eine sehr gute Zeit. Und habe dann die Chance bekommen, mit meiner Kollegin Nina zusammen bei Serviceplan auszugründen. Und das war eine kleine Agentur, die hieß damals noch Serviceplan Decentral. Und wir haben uns sehr stark beschäftigt mit Innovationen im Bereich Blockchain-Technologie. Also Blockchain.
Ah, spannend. Okay.
Spatial und sowas. Sind dann gemerged, ja. Eine andere Agentur, haben dann sozusagen innerhalb der Serviceplan-Gruppe die Seiten gewechselt. Wer das nicht weiß, Serviceplan hat so 3 große Säulen. Das eine ist die Media, ist die Media Plus. Dann die Kreativagenturen, Serviceplan. Und dann eben alles, was mit digitalen Plattformen, Technologie zu tun hat. Und das ist die Planet-Gruppe. Und dann sind wir gewechselt von der Serviceplan, von diesem Bereich hin in Planet. Und haben dort als Studios angefangen. Und Studios deshalb, weil wir halt sehr gerne uns sozusagen in die Hände schmutzig machen und ausprobieren und programmieren. Und haben uns dann vor 2,5 Jahren angefangen, sehr intensiv mit dem Thema Agents zu beschäftigen. Also waren da sehr deutlich vor der Welle. Und haben überlegt, wenn das so kommt, was die Vision ist, die mein Chef Sebastian Kupers auch deutlich mitgeprägt hat, zu sagen, naja, wenn die Agents durchs Internet stromern, hunderte Millionen von denen, entsteht eine Agentic Economy. Und was braucht diese Agentic Economy tatsächlich? Die braucht eben gewisse Guardrails. Also es muss sichergestellt sein, dass Agenten sich gegenseitig finden können erstmal. Es muss sichergestellt sein, dass Agenten wissen, wer der andere Agent ist. Also eine Identität muss gewährleistet sein, dass der Lufthansa-Agent tatsächlich auch der Lufthansa-Agent ist und nicht ein Agent, der so tut, als wäre der Lufthansa-Agent. Dann muss Payment geregelt sein, Identity, Auffindbarkeit. Und wir haben überlegt, wie geht das? Und sind dann durch die Connection zu Blockchain darauf gekommen, dass die Blockchain eigentlich alles bietet, um genau das herstellen zu können. Also diesen Trust-Layer tatsächlich in die Agentic Economy zu bringen. Und auf Basis dieser Erkenntnis haben wir dann ein Protokoll entwickelt. Das ist das Masumi-Protokoll. Das ist ein Agent-to-Agent-Protokoll. Das läuft auf der Cardano-Blockchain. Und das ist eigentlich die Basis gewesen für alles, was danach entstanden ist. Und danach ist dann eben entstanden ein Marktplatz für Agenten. Der heißt Tsukuzumi. Der basiert auf dem Masumi-Protokoll. Ist viel japanisch. Nochmal sagen, warum. Und dazwischen gibt es dann so eine Middleware, das ist Kodosumi, das ist eine Runtime-Umgebung für Agenten. Also das bedeutet eigentlich, diese 3 Bausteine gemeinsam ergeben ein europäisch geprägtes, völlig offenes, ist alles Open Source, völlig transparentes, weil es auf der Blockchain liegt, eben Ökosystem für die Agentic Economy. Also wir haben das Protokoll Masumi, wir haben Kodosumi, Runtime-Umgebung und wir haben Tsukuzumi, den Marktplatz. Und das ist so ein Schwerpunkt oder eigentlich der Schwerpunkt, um den wir uns gekümmert haben in den letzten 2 Jahren. Daneben entwickeln wir aber auch noch Agenten für kundenspezifische Anforderungen, die jetzt nicht über Marktplatz geregelt werden können. Das ist so im Groben, was wir tun.
Hammer, Hammer, Hammer. Ich bin völlig platt. Und eigentlich ist das ja gar nicht das Thema, über das ich mit dir reden werde, aber da kommen wir gleich dazu. Also erstmal diese Frage Agenten zu Agenten. Das heißt, welche Seiten sind da? Also das eine bin ich als Händler und ich muss jetzt meine Systeme agentenfähig machen, weil nämlich die Einkäufer in meinem Online-Shop gar keine Menschen mehr sind, sondern die Agenten, die Menschen losschicken. Das heißt, ich als Privatkunde, das ist jetzt eine Frage alles an dich, ja, ich sage jetzt mal, wie das in meinem einfach denkenden Kopf vor sich geht. Also ich stelle mir so vor, dass ich als Privatkunde meinen Agenten habe, den schicke ich zum Einkaufen und der wiederum redet mit den Online-Shops, das heißt so mit den Agenten auf den Online-Shops, um dann irgendwann dort auch Geld auszugeben. Und da wird es eben gefährlich. Da bin ich froh, dass du ein Protokoll für hast. Habe ich das so in meinen einfachen Worten in etwa richtig wiedergegeben?
Passt.
Sei ehrlich.
Jan über Industriepunkt. Also es ist eher so, also der Use Case ist eher der, du bist ein Besitzer von Daten. Also wir haben beispielsweise, um es konkret zu machen, wir haben auf der Plattform, also auf Sokosumi, haben wir beispielsweise Statista ist da oder GWI oder die DPA. Also alles Inhaber von Daten. Und die möchten gerne oder haben die Möglichkeit, über Agenten ihre Daten zu verkaufen. Und zwar halt nicht nur an Menschen. Also du kannst als Mensch da hingehen, du kannst dich einloggen auf Sokosumi und dann ist das so ein bisschen Refiver für Agenten. Und kannst dann beispielsweise den Statista-Agenten eine Anfrage stellen und basierend auf Statista-Daten, also nicht auf irgendetwas, was im Internet zusammengesucht wurde, sondern auf den Statista-Daten gibt dir der Agent eine Antwort. Das ist so mal ein ganz basic Use Case. Der Mensch geht hin, kauft einen Agenten und lässt ihn für sich arbeiten, um etwas zu erfahren. Das ist möglich, das ist aber nicht so richtig die Vision gewesen, die wir verfolgt haben, weil wir haben gesagt, es werden wahrscheinlich nicht nur Menschen sein, weil wie gesagt, unser Szenario war, hunderte von Millionen Agenten stromern durchs Internet, sondern wir haben halt gedacht, naja, es werden wahrscheinlich in erster Linie Agenten sein, die andere Agenten beauftragen oder von diesen anderen Agenten Daten beziehen wollen, um dann eben etwas erfüllen zu können am Ende. Das heißt also, und das ist das, was wir jetzt letzte Woche erst gelauncht haben. Das ist eine ganz neue Art von Agenten, die orchestrieren, also die in der Lage sind, andere Agenten auch Sub zu beauftragen auf Sokosumi. Das heißt also, das ist eigentlich eher der Regelweg und dass eben Agenten beauftragen über Sokosumi auch, im Auftrag von Nutzern natürlich. Und Sokosumi ist halt nicht nur diese eine Plattform, also du musst nicht unbedingt sokosumi.com eingeben und dich dann da einloggen. Du kannst auch, wenn du Microsoft-Produkte benutzt, auf Agenten zugreifen, die auf Sokosumi gelistet sind, weil wir eben ein offenes Protokoll sind. Oder du kannst es tun, wenn du Adobe Webfront benutzt, kannst du diese Agenten ebenfalls anfragen, weil über den NCP-Server wir auch in Adobe Webfront zur Verfügung stehen. Also das heißt, Sokosumi ist nicht nur eine Webseite, nicht nur ein Shop, sondern es ist eigentlich eine Plattform, die es dann Kunden ermöglicht, die Daten besitzen, auf ganz unterschiedlichen Touchpoints präsent zu sein, über einen Agenten, den sie über Sokosumi deployen.
Du erschlägst mich mit neuen Informationen. Ich habe das Gefühl, die Ende 90er, Anfang 2000er Jahre kommen wieder zurück, wo man ständig neue Dinge entwickelt hat, gucken musste, dass man seine Welt wieder neu strukturiert. Also es geht im Moment mit einer Affengeschwindigkeit, wie sich jetzt neue Dinge entwickeln, neue Geschäftsmodelle kommen. Ja. Zunächst mal ganz, ganz praktisch und egoistisch gefragt. Wir als Marketingbörse haben Informationen, wir haben kuratierte Informationen rund um das Thema Marketing. Was meinst du mit Daten? Können wir unsere Informationen theoretisch dort auch verkaufen? Können wir irgendwann sagen, wir machen dicht und geben diese Informationen nur noch gegen Geld raus? Ich habe das eben erzählt, habe auf der ITB Interviews geführt, dass die sind auf unserem Portal Egypt Business oder werden sein. Ich führe hier in Deutschland Interviews und diese Informationen sind im Moment noch frei zugänglich. Also auch das Podcast-Interview mit uns beiden hier ist frei zugänglich. Aber möglicherweise ändert sich das irgendwann. Und wenn wir eben als Kleinstverlag eine vernünftige Monetarisierung finden, die nicht mehr die ist wie bisher, nämlich rein über Werbung.
Genau, das ist eben das, was einer der Grundgedanken war, warum wir das gemacht haben. Wir wollten halt Besitzern von Daten oder auch Entwicklern von Agenten ein System zur Verfügung stehen, das jenseits von Big Tech funktioniert, das monetarisiert werden kann, das kein goldener Käfig ist am Ende des Tages, sondern wie gesagt, es ist Open Source, es ist komplett transparent. Jeder kann das nutzen, jeder kann es integrieren, jeder kann Agenten bauen, mit welchem Framework auch immer und kann dann seine Mehrwerte, seine Daten, was auch immer, seine Informationen über den Agenten versuchen zu vermarkten. So kann er halt über Sokosumi Käufer dafür finden. besonders stark ist das halt immer, wenn man Informationen hat, die mehr oder minder exklusiv sind. Also beispielsweise für Verlage ist das total spannend, weil die sitzen halt auf einem Fundus von über Jahren gewachsenen Nachrichten, die eben auch genutzt werden können, um ganz spezifische Anfragen zu stellen, gerade im lokalen Bereich. Also Lokaljournalismus hat immer gekrankt, weil es relativ teuer war relativ schwer zu monetarisieren. Es ist aber halt eine Riesendatenbank entstanden, die halt in Kleinsttransaktionen jetzt monetarisiert werden kann. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel Ozu Kusumi über einen Agenten wissen möchte, recherchieren wir doch bitte mal, wie die Chancen sind, in München einen neuen Coffeeshop zu eröffnen, dann kann eben auch auf Daten zurückgegriffen werden, die in Verlagsinformationen zugrunde liegen. Und das ist eigentlich so der primäre Use Case für uns. Also wir sind auf Ozu Kusumi relativ stark marketingorientiert. Das liegt auch an unserer Heritage. Also wir sind nochmal Teil der Serviceplan-Gruppe. Das ist da, wo unser Wissen, unser Domainwissen auch herkommt, dass wir auch an die Agenten weitergeben, vor allem an diese neuen Agenten, über die wir vielleicht gleich noch sprechen können. Also Ozu Kusumi ist stark Marketing, Research und Analytics getrieben im Moment. Deshalb ist es besonders spannend für eben alle Anbieter, die in dem Bereich unterwegs sind und Daten zur Verfügung stellen können.
Gute Dinge kommen oft aus Deutschland und man weiß es nicht. Es gibt auch mit Flux aus dem Schwarzwald eine gute ein Videotool. Wie sieht das aus bei Ozu Kusumi? Das heißt also, seid ihr national oder wie sieht es international aus? Welche Rolle spielt ihr und was gibt es an parallelen Entwicklungen woanders?
Also grundsätzlich sind wir natürlich international. Wir haben einen sehr starken Schwerpunkt auf Europa. Also das heißt, wir laufen auch auf europäischen Servern, abgesichert und so weiter, auch aus guten Gründen. So, das waren wir aber schon vor 2,5 Jahren. Das ist auch unser Schwerpunkt. Also Europa ist klar unser Schwerpunkt. Wir sind natürlich, da wird das Internet erreichbar und damit sind wir grundsätzlich erstmal so per se global. Unsere Anstrengungen, auch was Marketing und so weiter angeht, fokussieren sich aber sehr stark auf Europa. Und das ist auch da, wo wir, glaube ich, einen Beitrag leisten wollen, indem wir uns engagieren in der Verbandsarbeit beispielsweise und so weiter. Also das ist schon deutlich unser Schwerpunkt.
Jetzt muss ich die Frage ein bisschen detaillieren, ein bisschen präzisieren. Also das eine ist die Plattform Ozu Kusumi und das andere ist das darunterliegende Protokoll, das ihr aber auch entwickelt habt. Und ja, das war eigentlich meine Frage. Die Plattform ist klar, da wird es regionale Plattformen geben. Aber die Frage war nach dem Protokoll. Ist das ein anerkanntes Protokoll, das weltweite Verbreitung hat oder gibt es Alternativen dazu? Und das würde mich interessieren.
Sehr schöne Frage. Okay, sehr gut. Also das Protokoll Masumi ist, wie du sagst, ist die Basis von allem. Das haben wir entwickelt, vor allen Dingen den Blockchain-Teil mit einem Partner, das ist Nmaker, die schon sehr lange auf der Cardano-Blockchain unterwegs sind. Und wir zusammen haben dieses Protokoll entwickelt, das Masumi heißt. Masumi ist weltweit anerkannt. Wir haben Gruppen in Australien, in Asien, in Afrika, die auf diesem Protokoll oder das Protokoll nutzen, um eben Agents anzubinden an das Masumi-Netzwerk, weil das ist die Voraussetzung sozusagen. Also wenn du einen Agent programmierst, dann integrierst du die Masumi-Node und wenn du das getan hast, das dauert eine Stunde, je nachdem, wie oft du das schon mal getan hast, dann bist du Teil des Masumi-Netzwerks und kannst eben auch entsprechend gefunden werden, kannst monetarisieren und so weiter. Und das ist ein weltweites Protokoll. Gibt es Alternativen? Tatsächlich nein. Also momentan ist das Masumi-Protokoll in dem Umfang, den es leisten kann, also wirklich in der Offenheit, das Payment abzuwickeln, Trust Layer zu sein, Identity zu sein, auf der Blockchain zu funktionieren und damit komplett transparent zu sein, das Einzige, das uns bekannt ist, schlägt auch tatsächlich vom Funktionsumfang momentan noch Google A2A. Insofern sind wir da relativ stolz drauf, dass es das gibt. Aber wie du sagst, kommt halt aus Deutschland und das ist manchmal dann nicht so ganz so einfach. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, momentan sind wir da relativ alleine noch unterwegs.
Yves, du erschlägst mich. Das ist der Hammer. Also ich komme gerade, wie gesagt, aus Berlin, bin im Kopf noch im Tourismus und jetzt plötzlich kommt der nächste Hammerknaller und das ist das. Kann man sagen, ihr seid das MP3 sozusagen der KI? Also MP3 kam ja irgendwie auch mal aus Deutschland und insofern Hammer, oder?
Also ich will es jetzt nicht übertreiben, ne? Aber ich finde schon, man kann das durchaus mal, also ich bin auch nicht so ein lauter Mensch, aber ich tatsächlich ist das ein wahnsinnig gutes Produkt. Und tatsächlich ist es so, dass es, glaube ich, momentan noch nicht so richtig klar ist. Also der Markt in Deutschland auch noch nicht so richtig da ist, zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Deshalb geben wir uns besonders viel Mühe, eben auch gerade durch Verbandsarbeit da Aufmerksamkeit drauf zu legen, dass es halt eine Alternative gibt zu den großen Playern da draußen. Und dass die offen ist und dass jeder die nutzen kann und das auch gar nicht wehtut. Und dass je mehr Menschen das tun, desto stärker wird natürlich auch der Footprint, den die neue Technologie hinterlassen kann. Und das ist zumindest mal eine Alternative, die man sich überlegen und angucken sollte, wenn man sich überlegt, wie monetarisiere ich denn jetzt zum Beispiel meine Agents, weil es halt eben offen ist.
Also ich glaube, da muss ich drüber schlafen, bevor ich mit den nächsten Fragen komme. Das muss ich jetzt erstmal setzen lassen, weil die Information, die du mir jetzt in den letzten Minuten gegeben hast, ist aus meiner Sicht, nach meiner ersten Einschätzung, eine absolute Hammerinformation. In diesem Bereich ist viel Wissen notwendig. Und selbst ich, der ich mich mit dem Thema AI so ein bisschen beschäftige, mir war das in dem Ausmaß gar nicht bewusst. Also da ist auf jeden Fall Kommunikationsbedarf in die großen Unternehmen rein, die jetzt überlegen, was ändert sich durch AI für uns? Du hast vorhin gesagt, du hast Wurzeln im Schwabenland und es gibt in Baden-Württemberg einige große Maschinenbauer, denen klar ist, die Chinesen kommen und wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen. Und der nächste Schritt ist, dass wir die Intelligenz in diese Maschinen reinbringen, in einer schnelleren Geschwindigkeit, das Wissen unseres Unternehmens in diese Maschinen reinbringen, damit sie einen Wettbewerbsvorteil haben. Denn es geht nicht mehr nur um die Maschinen, sondern um das Wissen, das in den Maschinen drinsteckt.
Genau. Also und das kann halt ein Weg sein, das zu tun. Man kann, also wenn man mal ins Gespräch kommt, man kann auch Sokosumi nutzen intern beispielsweise. Es kann auch ein Governance-Tool sein für eine interne Agentic Workforce. Also einfach das nicht extern zu nutzen, sondern intern zu nutzen und dann auch Abteilungen beispielsweise gewisse Agents zuzuweisen, die sie nutzen können und insgesamt die Workforce unter Kontrolle zu haben. Das kann auch on-premise laufen. Das heißt, das muss nicht auf unseren Servern in Frankfurt laufen. Das kann auch einfach auf abgeschlossenen Servern in Unternehmen laufen. Da gibt's unterschiedliche, wirklich eine ganze Vielzahl von Use Cases.
Ja.
Was wir auch gemacht haben jetzt, um das Ganze so ein bisschen zu vereinfachen. Ich hole noch mal ganz kurz aus, wenn ich darf. Also wir
haben
jetzt ist eine ganze Reihe von Agenten, die dort einzeln beauftragt werden können. Wir haben in den letzten Monaten gemerkt, dass der Markt generell dadurch, dass die Modelle, die dem zugrunde liegen, also bei uns ist es Claude von Anthropic, dass die einfach immer besser werden, dass der Weg eigentlich für uns auch weggeht, weg von einzelnen Agenten, die man für Mini-Use-Cases baut. Also jeder Use-Case hat einen einzelnen Agenten, hin zu tatsächlich viel stärker orchestrierten Agenten-Teams, die zusammenarbeiten. Und wir haben gesehen durch die Erfahrung mit Sokosumi, dass Nutzer eigentlich nicht gerne sich Workflows bauen mit unterschiedlichen Agenten, weil es dann relativ schnell relativ komplex wird. Deshalb haben wir jetzt eine neue Art von Agenten gebaut, 3 Stück davon. Die haben auch alle Namen. Da gibt's Hannah, das ist eine Research-Partnerin, Research and Analytics. Es gibt Alex, der kann coden. Und es gibt Elena, die kommt aus dem Projektmanagement. Wenn man jetzt auf Sokosumi geht, kann man diese Agenten anheuern. Und
sag nochmal langsam für mich zum Mitdenken, weil das ist sehr schön. Also Hannah kann Research. Was war der nächste?
Alex.
Alex kann coden.
Ja.
Genau.
Und Elena kann Projektmanagement.
Super. Weil genau in diese Richtung wollte ich dich eigentlich fragen, nämlich in die Richtung, dass ich mir das vorstellen kann, weil ich sehe die, also ich war ja damals mit dabei, als dieses HTML, das es ja schon länger gab, endlich in die Welt kam. Und das war da, als Mark Andreessen es geschafft hat, mit einem Browser das verfügbar zu machen für Menschen. Das heißt, du hast jetzt dieses ganze AI-Wissen, du hast dieses ganze Agentenwissen, dieses Agentenprotokollwissen. Aber du musst irgendwie an die Menschen kommen. Und deswegen finde ich Hannah, Alex und Elena wunderbar, weil endlich kann ich mir vorstellen, wie das geht. Denn das kenne ich aus meiner Welt, dass ich Mitarbeitende habe, denen ich bestimmte Skills zuordne und dann merke, ja, da habe ich sie ein bisschen überfordert. Ich lerne so ein bisschen, was Elena kann und wie gut sie wirklich in ihrem Projektmanagement ist oder auch nicht und wo ihre Grenzen sind. Aber Elena lernt natürlich auch. Und das halte ich für einen sehr wichtigen Punkt in dieser ganzen AI-Diskussion. Denn wir haben das ja im November 2022 genau so gehabt. Ihr habt schon immer über AI gesprochen, die Experten über Machine Learning und so weiter. Aber für mich waren das böhmische Dörfer, bis eben Sam Altman da sein Chatfenster hatte mit ChatGPT. Da habe auch ich das kapiert, worum es überhaupt geht. Also diese Schnittstelle zum Menschen halte ich für sehr wichtig. Ja, schön. Also, was sind eure Erfahrungen damit?
Ja, die User Experience ist entscheidend. Es ist eben auch eine komplett andere User Experience, weil du kannst auf Sokosumi mit diesen Agenten, die ich gerade genannt habe, die dann wiederum andere Agenten orchestrieren, so sprechen, wie du das kennst. Also es gibt das Chatfenster.
Ich kann das.
Ja, ich kann sie dir umbauen. Ja, genau. Go.
Das mache ich. Okay, jetzt
kann einmal schnappen und kannst sagen, hey Hanna, ich habe hier einen Use Case, möchte eine Wettbewerbsanalyse machen über die Reisebranche in Ägypten beispielsweise und dann wird sie...
Nee, wirklich?
Ja, was auf.
Ja, scheiße, das mache ich bisher alles mühsam in mehreren Schritten über ChatGPT, über CustomGPT und so weiter. Das ist eine super Sache. Und ich kann auch eigene Dokumente hochladen, weil wir haben auch eine ganze Menge Material selbst. Ja.
Das kannst du alles machen. Du kannst dir eigene Dokumente mitgeben. Du kannst dir sagen, was du haben möchtest. Das Besondere an Hanna ist eben, dass sie spezialisiert ist und dass sie auch nochmal Serviceplan-Wissen in sich trägt. Also sie ist wirklich eine Partnerin. Das heißt aber auch, wenn du ihr Fragen stellst, die nicht sinnvoll sind, dann wird sie dir das sagen. Also sie ist nicht so ein Crowdpleaser wie normale LLMs, die halt sagen, egal was du eingibst, wow, das ist wirklich richtig schlau, was du gerade gefragt hast, sondern sie sagt dir auch, naja, das macht jetzt nicht gerade Sinn. Also ein Beispiel ist, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe
mir das ist der allerwichtigste Punkt überhaupt, weil das nervt mich total, wie schamlos mit Pokerface ChatGPT mich krass anlügt und mir hinterher als Antwort gibt, ja, du hättest mir sagen sollen, dass ich die Wahrheit sagen soll. Ey, scheiße, ja, was soll das?
Nee, das ist bei Hanna anders. Also sie ist so gepromptet von ihrem Systemprompt, dass sie liebt Daten über alles und sie ist aber immer sehr, sehr ehrlich und geht sehr ehrlich mit diesen Daten um. Und dadurch, dass sie halt auf Sokosumi beheimatet ist, hat sie halt Zugriff zu Premium-Daten. Das hat eben ChatGPT oder Claude im Freien eben auch nicht, sondern sie hat halt Zugriff auf alle GWI, Statista und so weiter Daten, die eben, also Agenten, die eben auf Sokosumi präsent sind. Das heißt, sie orchestriert diese Agents, sie fragt diese Agents an, sie greift zurück auf Statista-Daten und sie ist sehr kritisch in dem, was sie dir dann sagt. Und hält sich sehr, sehr streng an diese Daten und hat halt auch eine eigene Einschätzung. Und je mehr du mit ihr arbeitest, weil sie auch ein Gedächtnis hat, lernt sie dich kennen. Sie weiß also, was deine Themen sind. Sie weiß, was dir wichtig ist. Sie weiß, welche Outputs du normalerweise präferierst. Und das ist alles toll. Und das ist wirklich schon allein das ist ein ganz anderes Arbeiten. Aber was wir dann auch noch gemacht haben, weil wir gedacht haben, wie können wir die Barriere der Nutzung von Agenten noch mal weiter senken, haben wir gesagt, warum kann man ihr nicht einfach eine E-Mail schreiben und haben das umgesetzt. Also du kannst Hanna ganz einfach eine E-Mail schreiben an hanna@serviceplan-agents.com, das kannst du jetzt auch gleich tun und kannst dann anfangen, mit ihr zu sprechen. Und sie wird dir antworten, wie jeder Mitarbeiter das auch tun würde. Du kannst sie auch CC setzen in Konversationen, die du hast mit anderen Mitarbeitern. Dann kriegt sie schon mal mit, worum geht es denn, was ist der Kontext. Und dann könnt ihr einfach sagen, irgendwann so, Hanna, kannst du bitte mal übernehmen, wir bräuchten mal folgende Daten. Und dann fängt sie an zu arbeiten. Und dieser Zugang über E-Mail ist wirklich für uns Game Changer. Also das setzen wir auch intern bei Serviceplan ein. Und alle Kollegen, die mit Hanna interagiert haben, sind sehr, also ist wirklich hellauf begeistert, weil das einfach die niederschwelligste Art und Weise ist, eine AI zu bedienen. Ist einfach, weil eine E-Mail schreiben kann wirklich jeder. Man muss sich auch nicht im Prompt versteifen und im Prompting lernen, weil Hanna korrigiert das selber. Also sie fragt nach, wenn ihr was fehlt. Sie hinterfragt Aufgaben und erstellt sich quasi so selbst den Prompt, den sie braucht, um vernünftig arbeiten zu können.
Kennst du Dominik von Pröck?
Nein.
In Köln sitzen die. Der hält auch irgendwie immer Vorträge, wo er diese ganzen Agenten beschreibt und so weiter. Und verkauft sich selbst damit ganz gut und verkauft mit N8N und mit Langdoc kooperieren die und bauen das. Aber da habe ich ihm auch gesagt, du, das hilft mir nicht weiter, weil ich will nicht in N8N, ich will nicht in Langdoc rein. Also ich muss es jetzt wohl mal machen, damit ich als Experte auch sagen kann, okay, ich kenne mich ein bisschen aus. Aber ich will da nicht diese einzelnen Schritte, ich will das Orchestrieren nicht. Ich brauche eine einfache Schnittstelle, so leid es mir tut. Das ist mir zu viel. Und insofern sprichst du mir jetzt gerade aus der Seele und beantwortest doch die Fragen, die ich dir eigentlich stellen wollte, in einem ganz anderen Zusammenhang. Nämlich dieses Wissen, was ich jetzt reinpacke. Also du sagst gerade, wir haben Zugriff auf das Wissen da draußen von Statista und von denen und so weiter. Dann haben wir zusätzlich das Wissen von Serviceplan. Das wird ein ganz wichtiger Punkt sein, dass ich dieses Wissen noch draufpacke als Added Value von Hanna. Und jetzt kommt mein Wissen. Mein Wissen wiederum ist auch, da steckt so viel Zeit dann drin am Ende des Tages. Das heißt, die erste Frage, können wir irgendwie was aus ChatGPT exportieren erstmal und dann importieren? Soweit ich weiß, hat Anthropic ja relativ schnell darauf reagiert. Du kennst die aktuelle Geschichte, dass die massiv Kunden verlieren, weil sie eben sagen, wir haben da überhaupt nichts dagegen, dass dann das Militär irgendeinen Humbug macht, während ja Anthropic da ganz klare Regeln aufgesetzt hat, die dazu führen. Da bin ich auch gespannt, was da draus wird, dass Donald Trump aus denen jetzt einen Systemgegner gemacht hat und im Prinzip Walmart mit denen nicht mehr zusammenarbeitet, weil sie gleichzeitig auch noch Milch an das Militär liefern. Also so geht's ja nun gar nicht. Aber es ist ein anderes Thema. Und deswegen haben die jetzt, glaube ich, ein Protokoll entwickelt oder einen Übergang entwickelt, so dass ich die Daten aus ChatGPT exportieren kann und importiert kann bei Claude.
Mhm. Das stimmt. Das hat jetzt mit Sokosumi aber gerade keine direkte Relation, weil du halt, du kannst Hanna füttern mit Daten, die du quasi auf dem Rechner hast. Hanna hat auch Zugriff, wenn du den gibst, auf deinen OneDrive. Also du kannst auch sagen, Hanna, guck mal, das ist mein OneDrive, da kannst du dich gerne bedienen, da kann sie Daten runter und hochladen. Und so kann sie halt wissen, dass du hast oder dass in der Organisation vorhanden ist. Das kann sie dann eben auch nutzen, um Anfragen zu beantworten. Also vielleicht nochmal kurz eins zurück. Also ich glaube, dass nur zum Verständnis, also die Basis ist erstmal Sokosumi und die Agenten, die auf Sokosumi leben, was wiederum aber immer auf einem Protokoll liegt. So. Und Hanna wiederum nutzt jetzt im Prinzip zwei große Quellen. Das eine ist die neuesten Anthropic-Modelle, die quasi sie, das ist ihr Operating System, wenn du so möchtest, mit ein paar Tweaks, die wir reingebaut haben. Und zum anderen nutzt, und da hat sie halt Zugriff auf alles, was im Web ist. Und dann nutzt sie eben alles, was noch auf Sokosumi ist und was ihr als Premium-Daten zur Verfügung steht. Und wenn du Hanna jetzt nutzt, dann kaufst du im Prinzip mit Hanna alle Premium-Daten ein von GWI, von Statista, von der DPA, für die du normalerweise auch extra bezahlen müsstest. Das ist part of the deal. Und du hast gleichzeitig natürlich eine ganz andere Qualität, weil eben Hanna auf diese Daten zugreifen kann, auf die eben ChatGPT und Co. nicht zugreifen können, weil ihr halt hinter einer Paywall versteckt.
Ah, okay, da verändert sich das Bild jetzt doch ein bisschen, denn jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, was kostet mich der Spaß? Im Moment zahle ich bei ChatGPT 200 Euro und das ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist der Hammer, wenn man sich das mal überlegt. Was zahle ich bei euch pro Monat?
Also Test-Account kostet erstmal nichts, wie immer. Dann geht es bei 25 Euro los. Also im Prinzip haben wir auch ein sehr, sehr einfaches System. Also wie du merkst, wir haben so etwas einfach zu machen, wie es irgendwie geht. Also wir haben einfach...
Ja, das ist absolut wichtig. Also ich finde es zum Beispiel super, dass sämtliche LLMs die gleiche Oberfläche haben, dass ich nicht da immer wieder umdenken muss. Also ich denke, es etablieren sich gewisse Standards. Ich liebe es auch in Deutschland, dass es auf jeder Webseite ein Wort Impressum gibt und unter diesem Wort Impressum finde ich gewisse Basisinformationen. Wir brauchen Protokolle, wir brauchen Standards und da ist dieses 20-Euro-Abo schon mal ein Standard. So, finde ich gut.
Ja, also.
Aber reicht mir wahrscheinlich nicht.
Kommt drauf an, wie du nutzt, ne? Also Basis ist immer Credits. Hanna verbraucht oder auch alle anderen Agenten verbrauchen eben Credits, und in den Credits sind aber die Token beispielsweise auch schon drin, da sind die Premium Fees für die Quellen, also für unsere Statista und Co. sind da auch schon drin, und alles, was du jetzt siehst als Endkonsument, sind halt Credits. So, das ist ein sehr einfaches geradeaus System, würde ich sagen, und du kaufst eben, du steigst ein mit 25, dann gibt's ein Paket, ein Tier für 75, einer für 200, und für Enterprise, also für Unternehmenskunden, geht es ab 1000 Euro los, und dann muss man eben mit dem Unternehmen oder mit dem Partner sprechen, was genau gewünscht ist und in welchem Umfang.
Okay, jetzt mal grob geschätzt. Also ich habe gestern 10 Interviews geführt mit Unternehmen, habe die Transkripte, die transkribiere ich mir über Riverside, dann habe ich diese Daten, habe jetzt gewisse Anforderungen, muss noch ein bisschen Hintergrundrecherchen machen. Ich weiß nicht, ob Statista und so weiter mir damit helfen. Das ist meistens im Web, also keine Paywalls. Die arabischen Wirtschaftsdatenbanken, die habt ihr wahrscheinlich nicht mit im Angebot, aber da vermittle ich gerne den Kontakt. Dann haben wir noch das Netzwerk erweitert, nicht ohne Eigeninteresse. Und was habe ich dann für Kosten, um am Ende daraus wirklich ein bisschen was zu machen?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Das kann dir Elena dann genau sagen, wie viel das ist. Ah, also du kannst dir vor einem Job Elena schätzen lassen, was der ungefähr kostet. Dann sagt sie dir das. Es ist deshalb ein bisschen schwierig zu sagen, weil Hanna autonom unterwegs ist. Also wir wissen nicht unbedingt vor. Also wir haben schon ein Gefühl dafür, dass gewisse Anfragen, zum Beispiel eine Wettbewerbsanalyse über mehrere Märkte hinweg, das kostet schon deutlich mehr als zu sagen, ich möchte einen Podcast vorbereiten, ich brauche für meinen Gesprächsgast, erstell mir mal ein Dossier aus unterschiedlichen Quellen. Ich möchte wissen, was treibt den an? Ich möchte wissen, was sind Pain Points? Welches Unternehmen hat er? Wie ist die Marktumgebung dieses Unternehmens?
Na, du hast mich ja voll erwischt. Du hast mich ja voll erwischt. Das ist ja genau eine meiner Tat. Genau, so. Und dann nehmen wir mal dieses einfache Beispiel. Was muss ich da ungefähr für rechnen?
Ich würde tippen, so wie ich das jetzt gesagt habe, ein einfaches Dossier. Wenn Hanna das alleine macht, dann kostet es wahrscheinlich um diese 2 Euro, würde ich mal so tippen, ungefähr.
Okay, also alles seine Beträge.
Kleine Beträge. Für sowas ja. Du kannst dann auch sagen, ich möchte Alex, das ist unser Coding-Freund, ich möchte, dass der mir ein visuelles Dashboard erstellt über diesen Podcast, über den Podcast-Gast. Dann programmiert ihr das, dann kostet es vielleicht nochmal 2 Euro, und dann hast du ein fertiges Dossier mit Pain Points.
Ja, das sind alles keine Preise. Also das ist ja nichts im Vergleich zu der Arbeitszeit, die ich selbst allein um die Formulierung der Anfrage schon brauche. Da muss man auch mal ganz realistisch sein. Okay, also das hält sich alles im Grenzen. Aber es ist eben so, bisher habe ich auch immer das Gefühl, also ich habe immer bei jeder Anfrage ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, oh Gott, das Klima mit allem, was ich da mache. Hier sehe ich es dann auch mal wirklich und weiß, was das wirklich, was ich damit anstelle, was ich damit tue, weil das wird für die Zukunft natürlich extremst wichtig, ja, wenn man da massenhaft Gaskraftwerke an die Rechenzentren dranpacken. Und wo habt ihr eure Rechenzentren dann? Im Moment ist ja in Dubai irgendwie bei AWS einiges hochgegangen, und das gibt ein bisschen Stress dort. Wo seid ihr?
Aufgrund unserer, ich würde sagen, Haltung oder Grundausrichtung sind wir in Frankfurt.
Okay, wo es auch keinen Strom mehr gibt. Ich glaube, die Strompreise in Frankfurt, das ist auch so ein Ding für sich.
Ja. Das ist richtig. Nee, also wir sind eigentlich, also die Base ist eine Azure Cloud in Frankfurt.
Ja. Okay, gut. Oh Mann, das war ein Gespräch hier. Ich musste erstmal drüber schlafen. Das war so viele Informationen. Aber der erste Schritt ist definitiv, dass ich genau das mache. Das heißt also, auf Sukuzumi draufgehe und mich da mal registriere und der neue Freund von Hanna werde, beziehungsweise Hanna meine Freundin. Und ich da mal gucke, dass ich all diese Prozesse drüber packe. Klingt auf jeden Fall super. Und jetzt verrate ich dir, warum ich eigentlich mit dir reden wollte. Nämlich, ich war der Meinung, dass ich in diesem Gespräch weiterkomme bei der Frage, wo habt ihr eigentlich Agenturagenten? Vielleicht kannst du mir auch sagen, mit wem ich dann das nächste Gespräch führe. Wir beide reden auf jeden Fall nochmal miteinander. Definitiv. Und zwar recht bald schon. Ihr seid, also Serviceplan ist eine bekannte, renommierte Agentur, die sich sehr stark Gedanken darüber macht, wie wird die Zukunft aussehen. Und die Zukunft wird eben so aussehen, der Serviceplan seine eigenen Mitarbeitenden enabled, über KI enabled, effizienter zu arbeiten, die eigene Produktivität hochzuschrauben. Und gleichzeitig muss sie sich aber auch Gedanken machen als Agentur über die Schnittstelle zum Kunden, ob nicht der Kunde dann irgendwelche Hannas bekommt. Habt ihr da schon irgendwas im Angebot?
Ja, haben wir. Also wir haben als Serviceplan-Gruppe insgesamt das House of AI. Also das kommt von dem House of Communication. So sind wir organisiert in den Städten. Also physisch gibt es in München, Berlin, Köln und Hamburg und international eben Houses of Communication, wo die Agenturen der Serviceplan-Gruppe unter einem Dach zusammenarbeiten. Analog dazu gibt es jetzt das House of AI. Und dort sind eben unterschiedlichste Angebote gebündelt für den Kunden, um tatsächlich Ende zu Ende Agenturleistungen AI gestützt anbieten zu können. Also das geht von der Mediaplanung über Persona AI beispielsweise bis hin zur kreativen Umsetzung. Und das alles ist gebündelt im House of AI. Und wenn du das vorstellst wie ein Haus, da gibt es ein Dach, das ist Agentic AI, das hält das eben alles zusammen und verbindet eben die unterschiedlichsten Bereiche. Darunter gibt es dann die Angebote von Forwardia an Kreation und das Ganze basiert auf einem Datenpool, wo die unterschiedlichsten Services drauf zurückgreifen können. Und das Ziel ist eben, sowohl intern Abläufe zu stützen, aber als auch extern Kunden ein Angebot machen zu können, das zugeschnitten ist auf ihre jeweiligen Bedürfnisse. Und wenn ich das jetzt einordne, was ich dir eben erzählt habe, also Service Plan Agents, das richtet sich ganz stark Richtung KMUs, also alles bis 250 Mitarbeitern, die eben nicht bisher so leicht auf Service Plan Wissen zugreifen konnten. Die haben jetzt ein Angebot, das total simpel ist und über ein Abo-Modell abgefragt werden kann. Unsere größeren Kunden, für die haben wir das House of AI gebaut, wo eben Service Plan Agents ein Teil davon ist. Und da geht es jetzt wirklich dann um größere Etats und größere Projekte. Und die können eben auch agentisch unterstützt beziehungsweise mit AI unterstützt dann umgesetzt werden. Das ist so das Modell der Gruppe.
Yves, jetzt war es ein bisschen zu schnell für mich. Also, wo kriege ich den Agenten als KMU beziehungsweise als Kleinstunternehmen, denn Hanna ist ja meine Ansprechpartnerin für all diese Daten und Recherchen und so weiter, aber ich brauche auch jemanden, der Dinge macht, die, so leid es mir tut, das zu sagen, aber unsere Grafikerin bisher gemacht hat. Das heißt, unsere Grafikerin wird nach wie vor ein Rahmenkonzept zur Verfügung stellen und sagen, so und so ist das Gesamtbild und so weiter. Aber damit brauche ich jetzt jemanden, der mir die einzelnen Visuals und so weiter erstellt. Mhm. Habt ihr sowas? Hat das auch einen Namen?
Das sind die Service Plan Agents. Also für kleine Unternehmen, für Solo-Selbstständige, okay, für KMUs, die gehen zu Service Plan Agents. Da wird es neben den drei, die wir gerade besprochen haben, also Hanna, Elena und Alex, wird es noch zwei weitere geben. Ein Agent, der sich kümmern wird, oder eine Agentin, die sich kümmern wird um Kreation, und eine Agentin, die sich kümmern wird um Media. Und dann hast du
wunderbar. Das meine ich genau. Ja.
Das ist aber für KMU. Und für größere Kunden gibt es eben das House of AI mit eben Inside AI, das ist die Media, die Create AI, Creative AI, das sind die Kollegen von der Kreation, und Activate AI, die dann eben das Ganze auf den Markt bringen und entsprechend medial unterstützen. Und das Ganze sitzt auf einer globalen Data-Plattform, die wir gebaut haben. Und so hast du als Großkunde eben den Service, den du kennst, mit der Expertise von Serviceplan. Und als Kleinkunde hast du ein ähnlich hochwertiges Ergebnis, nur eben auf einem anderen Level und mit anderer Tiefe sozusagen.
Und das ist die gleiche Entwicklung wie in den 90ern und dann in den 2000ern, wo es einerseits das Internet, also die Erfindung des Internet, es Kleinstunternehmen ermöglicht hat, grundsätzlich ganz tolle Sachen zu machen, die ihnen bisher verwehrt waren. Und während die Großunternehmen natürlich gesagt haben, wir brauchen nach wie vor unsere Agentur, wir brauchen nach wie vor Enterprise. Der Enterprise ist eine andere Denke. Und das habt ihr bereits heute realisiert. Das heißt, ihr habt das Thema AI, das Thema künstliche Intelligenz runtergebrochen auf die gleiche Problematik, nämlich bisher wart ihr Enterprise und jetzt plötzlich werdet ihr als Serviceplan interessant für KMU.
Genau, das ist genau die strategische Ausrichtung, die wir mit den Serviceplan Agents dann verfolgt haben.
Wann gibt es denn die Kreationsagent? Wann wird es die geben?
Also wir sind dran. Also ich hoffe, dass wir das in den nächsten 4 Wochen auf die Reihe kriegen oder gelauncht kriegen. Ja, das geht jetzt relativ zackig, weil wir sind ja schon ein bisschen dran. Und im Moment ist aber, glaube ich, allein schon meine Interaktion mit Hanna zu haben, macht schon wirklich Bock. Und dann Alex noch dazu zu nehmen, der mal eben visuell Daten aufbereiten kann. Also allein das schon ist wirklich, ist echt ein Game Changer. Und die 2 Kollegen, wie gesagt, Media kommt ja dann auch noch dazu, Media und Kreation, die kommen dann auch in den nächsten Wochen hinterher.
Wie schafft ihr das, mit so einer hohen Geschwindigkeit zu arbeiten?
Wir haben wahnsinnig coole Leute, würde ich sagen. Mein Chef Sebastian Küppers ist eine Maschine, also der programmiert die Hälfte selber. Und wir haben halt auch Erfahrung jetzt mittlerweile von 2 Jahren, 2,5 Jahren, wo wir angefangen haben, wirklich früh gestartet. Und das zahlt sich halt jetzt aus. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir es machen, ist halt auch nochmal so ein Stück, wir nutzen halt wirklich die neuesten Fähigkeiten der Modelle, was, glaube ich, sowieso ein guter Rat ist, ein guter Weg ist. Und fangen nicht an, uns im Klein-Klein von jeder baut jetzt ein Mini-Agent für irgendwas, weil das ist einfach vorbei. Also ich glaube, die Phase der Entwicklung von AI, die war da vor einem halben Jahr noch, hat jeder gedacht, das ist the way to go. Dann haben sich die Modelle verändert und jetzt sieht man ja, die sind mittlerweile so gut, dass man denen relativ viel schon überlassen kann und gar nicht für jeden Task wirklich jetzt einen Agent braucht, weil das Modell selber das jetzt schon kann. Und ich glaube, die Erkenntnis war relativ früh und deshalb sind wir jetzt relativ früh eben draußen mit sowas wie Hanna beispielsweise.
Yves, herzlichen Dank. Du siehst an meiner Sprachlosigkeit, dass ich völlig überwältigt bin. Herzlichen Dank für dieses wirklich sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch.
Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs hier sein dürfen.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.